Also irgendeine Siedlung irgendwo am Stadtrand ohne öffentliche Anbindung, selbst wenn die Miete sehr, sehr gering ist, bin ich möglicherweise mit den anderen Kosten weit über diese Erwartungen an leistbares Wohnen hinausgegangen. Und ich glaube, unsere Kombination aus sozialem Wohnbau, also staatlich gestützt, und privatem Wohnbau ist eine gute Kombination, um solche Quartiere, um solche lebenswerten Ortsteile, Stadtzentren zu verwirklichen. Und am liebsten ist es mir, so zu bauen, dass es möglichst lange Bestand hat und all das, was in der Lebenszeit über hunderte Jahre eines Gebäudes verändert wird, so zu gestalten, dass es immer ein Material ist, das mit möglichst wenig Energie wiederverwendet werden kann.
Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ich bin Michael Diewe und heute geht es um energetische Sanierung von Wohnimmobilien und die damit einhergehenden Herausforderungen für Bestandshalter. Und da kommt ja einiges auf uns zu. Unser Gast wird uns kompetente Auskunft geben, Magister Peter Engert, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft. Das ist die ÖGNI GmbH. Wir sagen im Folgenden einfach kurz ÖGNI. Und ich sage herzlich willkommen, Herr Engert.
Vielen Dank für die Einladung.
Also, Sie sind da Geschäftsführer und Podcaster, habe ich gerade im Vorgespräch erfahren. Wir machen harte Cross-Promotion mit großer Leidenschaft. Ihr Podcast heißt?
Er heißt Verbaut, der ÖGNI-Podcast, und wir kommen monatlich mit einer Folge.
Also, kann man abonnieren?
Kann man abonnieren auf allen Kanälen, die es da gibt.
Liken, teilen, positive Rezensionen hinterlassen und so weiter. Ich bin sicher, gibt es viel Interessantes auch dort zu entdecken und zu hören.
Absolut, also liken ist gar nicht notwendig. Ich freue mich schon, wenn man es anhört.
Gut, so machen wir es. Bevor wir jetzt zum Thema kommen, die Umgangsfrage mit dem Bestand und was man da tun kann, geben Sie uns mal einen Überblick, was die ÖGNI macht.
Die ÖGNI ist das Austrian Green Building Council. Wir vertreten Österreich im World Green Building Council. Sind eine NGO, eine echte NGO, sage ich immer ganz gerne, echt, unterscheidet uns von anderen. Wir nehmen kein Steuergeld, wir lassen uns nicht fördern vom Staat, sondern sind privatwirtschaftlich finanziert. Die ÖGNI hat drei Aufgaben. Zentral kennt jeder die Zertifizierung natürlich nach Nachhaltigkeitsstandards, wobei die Nachhaltigkeit in allen ihren drei Säulen sozial, betriebswirtschaftlich und ökologisch betrachtet wird. Wir geben Taxonomie-Zertifikate aus, Verifications, wie es so schön heißt. Also wir beurteilen Gebäude nach der EU-Taxonomie und geben das auch als Gutachten den Gebäudeeigentümern in die Hand. Zweiter großer Punkt ist die Ausbildung. Wir bilden Menschen aus auf Nachhaltigkeit, wir bilden unsere eigenen Auditoren aus. Wir machen aber auch Kurse, Seminare, Veranstaltungen für breite Masse, um das leichter verständlich zu machen, das Thema. Und unser letzter Punkt, und der macht mir am meisten Spaß, ist die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit. Wie schauen Arbeitswelten 2050 aus? Was muss ich heute, wenn ich ein Gebäude plane, errichte, möglichst saniere, erweitere? Was muss ich bedenken, damit es 2050, 2090 auch noch attraktiv ist, den Menschen Freude macht. Und solche Themen zu diskutieren mit einem weiten, weiten Blick in die Zukunft ist irrsinnig spannend.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie decken die drei Säulen der Nachhaltigkeit ab. Ökologisch, ökonomisch, sozial. Das sind die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. So habe ich es mal gelernt. Das ist auch immer noch gültig, dieses Modell.
Absolut gültig. In der politischen Diskussion hat man das manchmal vergessen und hat die Ökologie ins Zentrum gestellt, wie in Österreich. Wenn man Nachhaltigkeit hört, glauben viele, es ist ausschließlich Ökologie. Aber das ist es ja nicht. Wir müssen vor allem die sozialen Komponenten im Auge behalten, denn denken Sie daran, ich will kein Gebäude für 40 Jahre und dann soll es wieder abgerissen werden, sondern ich brauche ein Gebäude, das 100, 200, 300 Jahre Bestand hat. Und wenn ich da die Menschen nicht mitnehme, die Menschen begeistere für das, wo sie arbeiten, wohnen, Freizeit verbringen wollen, dann wird es schwierig. Ne? Und letztendlich dürfen wir nicht vergessen, der ein Gebäude herrichtet, will auch Geld damit verdienen. Und das ist nicht unsittlich oder verwerflich, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ein wichtiges Element, um Nachhaltigkeit auch wirklich nachhaltig Bestand zu geben.
Also drei Säulen, die die Nachhaltigkeit tragen. Davon ist keine wichtiger, sondern Nein. Es braucht diesen Dreiklang.
Ja, Dreiklang ist gut, weil ich vergleiche es immer mit einer Triangel. Wenn ich an einer Triangel an einem Eck ziehe, verändern sich automatisch die anderen beiden Ecken. Ich kann natürlich auf jedes Wohngebäude eine Saunalandschaft mit einem Schwimmbad drauf montieren. Wird teuer werden und die Betriebskosten werden enorm steigen. Also ich habe vielleicht den sozialen Aspekt erhöht, aber den wirtschaftlichen Aspekt gering geschätzt. Also ich muss immer in einem Gleichklang bleiben, um das Bestmögliche für Eigentümer, für Nutzer zu erzielen.
In den letzten Jahren ist ja das Thema der Ökonomie und die Finanzierbarkeit von Bauprojekten, das leistbare Wohnen oder die Leistbarkeit von Wohnen sehr in den Mittelpunkt gerückt. Ist das auch Ihr Eindruck?
Absolut, und es ist auch sehr, sehr wichtig. Wir vergessen nur eines. Die Kaltmiete ist nicht das höchste Element des leistbaren Wohnens. Leistbares Wohnen definiert sich auch darin, wo sonst dazugehört an Kosten, um wo zu wohnen. Also Kaltmiete, ja eh. Aber dann kommen die Betriebskosten. Und wenn ich heute mir Gebäude aus den 70er, 80er Jahren anschaue, die eine gedeckelte Miete haben, wo die Betriebskosten ein Vielfaches dieser Miete sind, dann muss ich natürlich die Leistbarkeit im Auge behalten und damit die Betriebskosten. Und wenn ich weiterdenken will, wenn ich eine gute öffentliche Verkehrsanbindung habe, Mobilität geschaffen ist, dann erspare ich mir zum Beispiel ein Auto besitzen zu müssen, in der Garage parken zu müssen, 93% seiner Lebensdauer. Ich habe also kein gebundenes Kapital, weil ich halt aus dem Haus gehe, wie hier bei der Buwag, wunderbar, falle in die U-Bahn rein und bin überall in Wien. Brauche kein Auto. Und das sind alles Elemente, die man mitbedenken muss, wenn man über leistbares Wohnen spricht. Also irgendeine Siedlung irgendwo am Stadtrand ohne öffentliche Anbindung, selbst wenn die Miete sehr, sehr gering ist, bin ich möglicherweise mit den anderen Kosten weit über diese Erwartungen an leistbares Wohnen hinausgegangen.
Also wenn Mieten in Berlin, Hamburg, Wien oder Paris miteinander verglichen werden, müsste man eigentlich nicht die Kaltmieten vergleichen, sondern
immer
Grundvollkosten des Wohnens und der Mobilität vielleicht.
Genau. Also ich sehe das so. Es ist politisch offensichtlich noch nicht durchgedrungen, weil in den Wahlkampfslogan kommt das nicht vor. Aber jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, beziehungsweise wo wohnt, wo er Betriebskosten zahlen muss, wird das erkennen, dass es nicht nur die Miete ist.
Sie haben gerade das World Green Building Council angesprochen. Das wollen wir auch noch kurz erklären, bevor wir dann sprechen über energetische Sanierung und die Herausforderungen. Also World Green Building Council, da sind Sie der österreichische Vertreter. Was ist das?
Das ist ein Zusammenschluss aller Green Building Councils dieser Welt. Sie werden staunen, wo es überall Green Building Councils gibt, die in diesem World Green Building Council jeweils eines pro Land vertreten sind, sitzt in Toronto, glaube ich, in Kanada. Und das ist in Chapters aufgeteilt, auch wenn wir nicht die Hells Angels sind, es ist in Chapters aufgeteilt. Wir sind das European Regional Network, treffen uns da zweimal im Jahr mit unseren europäischen Kollegen, um die Dinge zu besprechen. Aber es ist auch interessant, welche Herausforderungen China, Indien, USA zum Beispiel sich stellen. Sie sind lustigerweise fast weltweit ähnlich, leistbares Wohnen zum Beispiel, wobei es durchaus unterschiedliche Ansätze gibt. Und eines lernen wir natürlich aus dieser Mitgliedschaft, dass wir in Europa sehr stolz sein können auf unsere gebaute Umwelt, dass wir uns aber auf diesen Lorbeeren nicht unbedingt ausruhen sollten, sondern immer daran arbeiten, dass wir diesen Vorsprung vor anderen Erdteilen auch erhalten. Und diesen Eindruck kann man bei jeder Sitzung dieses World Green Building Councils gut verstärken.
Machen Sie mal ein Beispiel.
Ich denke zum Beispiel die Langlebigkeit amerikanischer Gebäude, also nicht New York, sondern woanders, ja, verglichen mit europäischen Gebäuden, da haben wir schon einen Riesenvorteil. Wenn ich anschaue, wie wir Grün mitverarbeiten in unseren Städten, im Vergleich zum Beispiel zu asiatischen Städten, da sind wir weit, weit vorne. auch wenn soziale Nachhaltigkeit manchmal noch ein Randthema ist. Wir haben da schon recht viel verarbeitet, zum Beispiel in diesen Quartieren, wo andere noch ganz am Anfang stehen. Und ich glaube, unsere Kombination aus sozialem Wohnbau, also staatlich gestützt, und privatem Wohnbau ist eine gute Kombination, um solche Quartiere, um solche lebenswerten Ortsteile, Stadtzentren zu verwirklichen. Wirklich eine gute Grundlage dafür. Und das sollte man nicht verlieren, jetzt im Zuge vieler politischer Diskussionen.
Also dieses Miteinander von privatem Bauträgertum, genau. Öffentliche Bauträger, kommunale Bauträger zum Teil, also irgendwo mehrere Akteure, die zusammen diese Immobilienwirtschaft sind.
Zusammen, und zusammen ist auch das wichtige Wort, nicht a ghetto dort und a ghetto da, sondern zusammen etwas schaffen. Ich glaube, das bringt unsere Gesellschaft weiter.
Wir sprechen gleich über Quartiersentwicklung, jetzt aber über die energetischen Sanierungen. Also, Sie haben es gesagt, wir haben die Gebäude, auf die können wir stolz sein, die müssen wir weiterentwickeln, wir müssen sie sanieren. Welche typischen Handlungsfelder gibt es da aktuell und welche konkreten Maßnahmen werden bei der energetischen Sanierung typischerweise eingesetzt oder umgesetzt?
Ja. Also wir in Österreich haben das Glück, unterscheiden zu können, vor 1938 erbaut oder nach 1938 erbaut. Alle Gebäude, es wird ja oft fantasiert, das Wiener Zinshaus, ja, alle Gebäude vor 1938 sind unter Anführungszeichen relativ einfach thermisch zu sanieren. Ich brauche die letzte Geschossdecke abdecken, ich muss Türen, Fenster mir anschauen, die Bausubstanz ist gut, ich brauche kein Styropor, das ich irgendwo drauf gebe und damit Schimmelbildung fördere. Also es ist relativ einfach. Kostet natürlich auch Geld, weil wenn ich darüber schaue, Sie blicken auch gerade.
Genau, ja, wir sitzen hier vor einer großen Panoramascheibe. Wir sind in Wien, vor uns eine Baustelle, ehrlicherweise.
Genau. Eine gescheite, ne? Die U-Bahn-Station. Ja. Ihr werdet jetzt am Verkehrsknotenpunkt hier. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Kastenfenster anschaue, das zu sanieren, ist natürlich sicher deutlich aufwendiger als ein normales Fenster zu sanieren. Das muss man im Auge behalten bei thermischen Sanierungen von vor 1938. Schwieriger wird es mit Gebäuden so ab 1945, Nachkriegswirtschaft, Mangelwirtschaft. Da ist natürlich teilweise auch die Bausubstanz durchaus fraglich. Und bei unserem Ansatz, bitte um Gottes Willen nichts wegreißen, sondern immer die alte Bausubstanz erhalten, muss ich da natürlich aus der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit die Frage stellen, ist es sinnvoll oder nicht. Sinnvoll ist es auf alle Fälle, einen versiegelten Grund zu verwenden. Ob ich die Bausubstanz verwenden kann, muss beurteilt werden von Fall zu Fall. Mhm. Aber wenn ich diese Häuser anschaue, 70er Jahre zum Beispiel, also wir haben keine Sorge, dass da Denkmalschutz drauf ist, mit ganz wenigen Ausnahmen. Mhm. Also das heißt vorgehängte Fassadenelemente zum Beispiel, die Fenster, Türen, Außentüren und Bausubstanz gleich unterstützen. Ja. Ist zum Beispiel ein Weg, so etwas zu machen. Wobei mir natürlich vollkommen bewusst ist, wir leben da nicht im Schlaraffenland. Es ist mir bewusst, es wird noch zu wenig nachgefragt. Wir sind in der industriellen Fertigung noch nicht wirklich weitergekommen. Es gibt Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, das ist gut so. Aber wir müssen auf eine Schlagzahl kommen. Und da haben wir, glaube ich, große Chancen durch die Europäische Gebäuderichtlinie, die er verlangt von Österreich, eine nationale Gesetzgebung bis Mai 26, übrigens in Deutschland genau dasselbe, wie wir diese Sanierung ankurbeln wollen. Und ich hoffe da auf vernünftige Gesetze, die dann auch die Schlagzahlen, die Stückzahlen von Fassadenelementen, vorgehängter Fassaden vergrößern, um da auch zu vernünftigen Preisen produzieren zu können für die Industrie und zu vernünftigen Preisen einkaufen zu können für die Immobilienindustrie. Mhm.
Aber bei der Sanierung des Bestandes haben Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, mit den richtig alten Gebäuden vor 1938, haben Sie gesagt, das macht Ihnen am wenigsten Bauchschmerzen.
Macht mir Bauchschmerzen, weil da auch selten die Diskussion aufkommt, außer es ist ganz kaputt, ja, dass ich abreißen muss. Viele verstehen, dass diese Gebäude den Menschen Spaß machen, seit vielen 100 Jahren oder 150 Jahren, sagen wir mal. Und dass das eine gute Substanz ist. Da habe ich ja das Problem mit Widmungen, mit Baugenehmigungen. Es ist ein Unfug, etwas, das seit den 30er Jahren besteht, heute an eine neue Gebäuderichtlinie anpassen zu müssen, wenn ich aufstocken will, wenn ich verdichten will. Totaler Unsinn, weil was so lange gehalten hat, sollte auch so bleiben. Also da wird unnütz verteuert, solche Sanierungen, solche Erweiterungen. Da brauchen wir noch Schritte aus der Politik, Schritte aus der Verwaltung, um hier schneller werden zu können. Aber letztendlich habe ich da Freude und Wien hat da Glück. Ja, das ist nicht total ausgebombt worden, alles nach 45 entstanden ist. Das ist in Deutschland ein bisschen anders, aber wenn man schon ein Glück hat, sollte man dieses Glück auch nutzen zum Wohl der Gesellschaft.
Machen Sie mal ein Beispiel, was gibt es an unnötigen Auflagen, die eine Verteuerung bewirken, wo Sie sagen, das belastet die Wirtschaftlichkeit, sorgt nicht mal für wirtschaftliche Nachhaltigkeit und bringt in der Summe wenig. Also wo könnte man mit einem Bleistiftstrich seitens der Politik vielleicht auch Hürden beseitigen?
Also wir haben das Thema, in Deutschland habt ihr auch arbeitet ihren Lösungsansätzen dafür. Wir haben das Thema, dass wenn ich ein altes Haus saniere, ist alles fein ist. Aber das rechnet sich wirtschaftlich nicht. Ich muss sanieren und dann erweitern. Ich muss aufstocken. Ich muss vielleicht das eine oder andere Geschoss dazu bauen. Möglicherweise mit nachhaltigen Baustoffen, Holz zum Beispiel auch, um die Statik nicht zu gefährden. Da haben wir verschiedenste Ansätze. Und in dem Moment, wo ich erweitere und ausbaue, muss ich die neue Bauordnung, was ja in Ordnung ist, nicht nur für den neuen Teil verwenden, sondern auf das gesamte Gebäude anwenden. Es gibt zwar Ausnahmeregelungen, aber die Menschen, die sich am Markt bewegen, erzählen mir, dass das irrsinnig kompliziert ist, solche Ausnahmeregelungen zu erreichen. Wir haben Widmungsfragen natürlich, die da dagegen wirken oder verzögernd wirken. Und wir kommen in Situationen, wo man Genehmigungsläufe zwischen 3 und 5 Jahren hat. Und wenn ich mir anschaue, ich kaufe heute als Buwok zum Beispiel ein Gebäude, gegenüber. Und dann muss ich 5 Jahre warten, bis ich anfange, das bearbeiten zu können. Dann rechne ich mir mal die Zinsen aus, die da anfallen. Also wenn wir da zu einer Fastlane, zu einer schnelleren Entscheidung kommen, könnten wir uns manche Förderungen sparen. Weil allein durch den Zinsgewinn, dass das jetzt schneller geht, ist die Förderung schon wieder herinnen. Also da gibt es verschiedene Wege. Der deutsche Weg mit diesem sozusagen allgemeinen Bauordnung für solche Produkte ist ja nach wie vor in Diskussion, auch heftig umstritten. Ich weiß nicht, ob das gescheit ist. Ich bin halt ein Fan davon, dass man die alte Bausubstanz immer auch individuell betrachtet, so wie ein Projektentwickler und Planer sich das anschaut, und da kannst nie eine Schablone nehmen und auf alle drauflegen. Es ist jedes Mal ein bisschen was anderes. Würde ich auch in den Einzelfällen entscheiden, aber ich denke halt eine schnelle Entscheidung, eine Fastlane für all das, was der Gesellschaft dient, weil letztendlich die Mieter drin profitieren von den geringeren Betriebskosten. Ich erspare mir versiegelten Grund, wenn ich ein bebautes Grundstück bereits weiterentwickle. Also alles, was gesellschaftliche Vorteile bringt, sollte wirklich schnell in den Genehmigungen durchgewunken werden.
Und Sie sagen ganz klar, nicht mehr abreißen.
Nicht mehr abreißen ist zweifellos das Beste. Die ÖGNI arbeitet zurzeit an einem CO2-Ausweis für jedes Gebäude. Wir werden auch von der DGNB da, von unserer deutschen Schwester dabei unterstützt. Es geht darum, wir brauchen eigentlich keinen Energieausweis für ein Gebäude. Wir würden gerne einen CO2-Ausweis haben, um denen die alte Bausubstanz weiterverwenden, ein bisschen einen Vorteil auch wirtschaftlich zu geben. Weil sie halt, wenn sie abreißen und ganz neu bauen, einen höheren CO2-Footprint haben, als wenn sie die alte Bausubstanz verwenden. Und da einen Kick zu geben, auch wirtschaftlich einen Kick zu geben, so zu agieren, wäre schön. Und das würde vermeiden, dass wir uns derzeit ja stundenlang den Kopf zerbrechen. Wie kann ich argumentieren, dass ich es anreißen muss? Es wäre ja viel schöner, diese Stunden des Denkens dafür zu verwenden, wie kann ich die Bausubstanz so nutzen, dass es wirtschaftlich erfolgreich ist.
Erklären Sie mal den Unterschied zwischen CO2-Ausweis und Energieausweis.
Energieausweis geht ja nur auf den Energieverbrauch eines Gebäudes. CO2-Ausweis geht auch auf die Substanz. Also das CO2, das da gebunden ist, schon durch die Errichtung, sollte aufscheinen und sollte, und das ist sehr, sehr spannend, wie in der Buchhaltung, wie in einer Anlagebuchhaltung abgeschrieben werden. Und in meiner Vorstellung, ich gehe von 60 Jahren zum Beispiel aus, nach 60 Jahren ist ein Gebäude, aber man kann jetzt auch 50 sagen, das ist einmal willkürlich gewählt, ja. Nach 60 Jahren ist ein Altgebäude abgeschrieben. Also ich habe null CO2 da stehen. Und wenn ich das nutze, baue ich auf null auf und habe keinen zusätzlichen Eintrag beim CO2-Ausweis. Und in dem Gesichtspunkt, dass CO2 irgendwann einmal besteuert wird, das möglicherweise Geld kostet oder Geld auch bringt, wenn ich CO2 wo binde und nicht kaputt mache, sollte das ein guter Anreiz sein, zumindest eine Datengrundlage zu haben mit diesem CO2-Passausweis, was da eigentlich drin ist.
Also eine CO2-Betrachtung während des gesamten Lebenszyklus ist eine Immobilie. Wenn Sie von 50, genau. 60 Jahren sprechen, das ist ja dann so dieser Bereich, oder?
Genau, na, ich hätte gern 400 Jahre für eine Immobilie und noch 60 Jahre ist auf null abgeschrieben. Also ich bin frei von Belastung des CO2s. Und wenn Sie jetzt Zuhörer haben, die sagen, ja, CO2 ist eh wurscht, es gibt ja ein paar Menschen, die das so sehen, dann gehe einfach davon aus, Kreislaufwirtschaft hier zu verorten, weil alles das, was ich nicht neu mache, spart mir Material. Wir in Europa sind kein Kontinent, der mit Rohstoffen übermäßig gesegnet ist. Daher denke ich, jedes Material, das bei uns da ist in Europa, sollte nicht deponiert oder weggekaut oder sonst irgendwie verbrannt werden, sondern in Wirklichkeit immer wieder genutzt werden. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Wenn jemand über CO2 nicht diskutieren will, dann sollte zumindest die Kreislaufwirtschaft in den Blick nehmen. Und da hilft dieser CO2-Ausweis halt über das CO2 auch mit.
Mit Blick auf die vielen, vielen Projekte, die die ÖKNI zertifiziert, begleitet, von der ersten Planung bis zur Fertigstellung, was sind Materialien, die Ihrer Erfahrung nach gut kreislauffähig geplant werden können oder in Kreisläufen wiederverwendet werden können, auch wenn sie vielleicht schon mal ein Leben davor hatten?
Ja, also Sie haben das wunderbar gesagt. Also das will immer am Anfang so einer Diskussion stellen. Das Beste ist wiederverwenden. Recycling ist das Schlechteste. Also wiederverwenden ist die höchste Stufe, Recycling die schlechteste. Wir gehen bei Materialien sehr offen vor. Also Beton auf den richtigen Fleck platziert, was mir ermöglicht, Energie zu speichern zum Beispiel, was ermöglicht, langlebige Häuser zu bauen, ist ein guter Baustoff. Eine Fassade aus Beton zu machen, wo ich weiß, dass nach 40 Jahren irgendwer sagt, wir brauchen was Neues, weil es schaut schier aus, ist Unfug. Weil Beton kann ich in Wirklichkeit selten in Elementen wieder abbauen und woanders hinbauen, sondern ich muss es meistens zerstören, um dann Recyclingmaterial aufzubauen. Also jeder Werkstoff ist mir lieb und gut, auch Aluminium, wenn es immer wieder verwendet wird, ertüchtigt wird, in neue Dinge gepresst wird. Jeder Werkstoff ist mir lieb. Am liebsten ist es natürlich, wenn ich wiederverwenden kann, ohne einen Produktionsschritt zu tun. Aber das ist oft schwer möglich. Und am liebsten ist es mir so zu bauen, dass es möglichst lange Bestand hat. Und all das, was in der Lebenszeit über hunderte Jahre eines Gebäudes verändert wird, so zu gestalten, dass es immer ein Material ist, das mit möglichst wenig Energie wiederverwendet werden kann. Holz, Aluminium, Glas. Alles ist möglich.
Also erste Stufe oder höchste Stufe oder höchste Anforderung der ÖKNI wäre möglichst langlebig.
Langlebig, genau.
Darunter käme möglichst wiederverwertbar ohne zusätzliche Produktionsschritte.
Genau, Wiederverwendung.
Einschmelzen oder Ähnliches. Und darunter käme dann eine Aufbereitung.
Aufbereitung, Upcycling, Recycling, das, wo ich halt ein, zwei Produktionsschritte brauche, das ist dann die dritte Form. Und ich meine, die vierte Form ist Deponieren oder Verbrennen, aber das gibt's praktisch nicht mehr, weil die Kosten sind derart enorm, dass das keiner tun kann.
Hm. Nun wissen wir, bei Abbruchmaßnahmen wird vieles geschreddert und im Straßenbau verwendet. Genau. Das ist dann die
Recycling-Form.
Recycling von Material als eine der niedrigeren Stufen. Mit Blick auf die Projekte, die Sie betreut und begleitet haben, was ist da so möglich? Gibt es Beispiele, die Ihnen richtig Spaß gemacht haben?
Gibt es durchaus.
Ich weiß, es ist immer schwierig, dann das eine rauszupicken, weil Sie natürlich hunderte andere in Ihrem Podcast nennen dürfen. Aber wir packen einige gerne bei uns in die Shownotes. Geben Sie uns mal ein paar Heroes.
Ich bin da nicht neidig. Ich will aber niemanden vor den anderen stellen, weil letztendlich jeder, der ein Zertifikat erreicht für ein Bestandsgebäude, wir reden ja heute über Sanierung, hat einen tollen Job getan, weil unter uns Gold, ÖGNI Gold, DGNB Gold zu erreichen für einen Neubau, ja okay, das ist gut schaffbar. Für eine Sanierung ist das schon viel, viel schwieriger und viel, viel aufwendiger und benötigt viel mehr Gehirnschmalz, Investitionen, um das zu erreichen. Daher ist für mich jeder ein Held, der von mir ein Zertifikat bekommt für ein Bestandsgebäude, das erweitert wurde, das saniert wurde, in Gold, weil das ist toll. Wenn Silber ist, bin ich auch schon stolz auf ihn, weil das ist wirklich gut. Nennen will ich den Ringturm in Wien, das ist die Zentrale der Vienna Insurance Group. Das ist ein Nachkriegsgebäude, das ist eine Mangelwirtschaftsgebäude, das mittlerweile die Taxonomie erreicht hat, also Taxonomie Verification Grün. Und da ist viel Geld hineingeflossen und viel Energie des Unternehmens, um das zu erreichen. Und da gebe ich Applaus und das haben wir auch öffentlich so gesagt. Und ansonsten kann ich nur jeden Hörer einladen, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen, wann immer er ein älteres Gebäude sieht, wo eine ÖGNI-Plakette klebt, als Beweis, dass es hier ein Gutachten gibt, ein Zertifikat gibt für die Nachhaltigkeit, dann ist das was Wertvolles, dass Österreich, die Gesellschaft, die Menschen, die da drin wohnen, weitergebracht hat.
Aber es ist schon kurios, ne, dass es viel Applaus gibt, häufig für die neuen Quartiere, wo man ja ab der ersten Planung vieles richtig machen kann, ob es jetzt nach DGNBs oder nach ÖGNI-Kriterien. Und die gelungenen, auch energetisch gelungenen ÖGNI-Sanierungen häufig so ein bisschen, die stehen da halt, ne?
Die stehen. Ja. Schauen meistens sehr, sehr schön aus. Und wir haben ja da einige unserer Mitglieder, die sich da wirklich bemühen und tolle Sachen aus so Gründerzeithäusern machen und wirklich ein wunderbares Wohngefühl dort erzeugen, sind meistens Wohnungen. Also ist wirklich schön. Und da kann man wirklich nur klatschen. Aber natürlich, es ist nicht der soziale Wohnbau. Es ist noch nicht diese großen Gemeindebauten. Und ich glaube, wenn es da einmal anfängt, das eine oder andere Zertifikat zu vergeben, da wirklich ehrlich zu sanieren, zuerst thermisch sanieren, dann die technische Gebäudeausstattung verändern, dann energetische Quellen auf erneuerbar umstellen. Also wenn das gelingt, da wird es dann auch eine größere Öffentlichkeit, glaube ich, erreichen.
Also deshalb gern an der Stelle eine Bühne für alle guten Sanierungen, die es gibt und die durchgeführt wurden. Aber zur Wahrheit gehört auch, angesichts der Klimaziele der EU und Österreichs bleibt die Sanierungsquote hinter den Erwartungen zurück. Das ist so. Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach notwendig oder außerdem notwendig, um diese Quote signifikant zu steigern?
Also wir haben jetzt zwei Schritte aus meiner Sicht. Zuerst einmal ist Österreich verpflichtet, bis Mai 26 die europäische Gebäuderichtlinie umzusetzen. Da geht es darum, den schlechtesten thermisch sanierten Bestand als allererster zu sanieren. Dafür braucht es eine Gesetzgebung. Da müssen wir höllisch darauf aufpassen, das möglich zu machen. Sie wissen, Österreich hat ein Budgetdefizit, das nicht wenig ist. Wir werden also nicht mit der Gießkanne durch die Gegend hoppeln können und jedem, der hier schreit, Geld überweisen können. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen die Sanierung aber wirtschaftlich sinnvoll gestalten. Daher mein Appell, Wenn es ja an die Umsetzung, als Regierung an die Umsetzung dieser Gebäuderichtlinie geht, dann denkt daran, dass jedem, dem ein Gebäude gehört, nicht ein Miethai ist, der in Millionen schwimmt und auf den Malediven Luxus-Apartments baut, sondern dass es darum geht, zum Beispiel im Familieneigentum befindliche Zinshäuser zu erhalten und für zukünftige Generationen als Einnahmequelle weiter zu behalten. Und daher kann ich jetzt da nicht hintreten und sagen, na, macht's das, und wenn ihr es nicht macht, tun wir euch enteignen, auf irgendein Beispiel zu sagen. Sondern es sollte möglich sein, diese energetischen Sanierungen möglich zu machen, ohne dass es Förderungen gibt. Sprich, Erweiterung des Bestandes soweit möglich, soweit ins Ortsbild passend, Verdichtungsmaßnahmen, den Weg frei machen, widmungsgemäß das bestmöglich, wirtschaftlich bestmöglich zu nutzen. Das Zweite ist, es gibt auch Unterstützungsmaßnahmen, die das Budget nicht belasten, das österreichische Budget. Da denke ich zum Beispiel an Garantien für langfristig gut verzinste Kredite, um solche Sanierungen möglich zu machen. Wege zu zeigen, das machen wir mit unserem Gebäude im Betrieb, Zertifikat. Ich muss nicht alles auf einmal machen. Ich könnte Schritt auf Schritt die Sanierung machen über mehrere Jahre, dann ist es wirtschaftlich sinnvoller. Das begleiten wir mit der Taxonomie-Verification, das begleiten wir mit Zertifikaten. Also da haben wir wirklich Möglichkeiten, den Menschen, denen ein Gebäude gehört, zu helfen, diesen Bestand zu halten. Wichtig ist es, dass man im Zuge dieser Umsetzung, in der nationalen Umsetzung des Gebäude, der Gebäuderichtlinie, wirklich auf die österreichischen Verhältnisse Bezug nimmt. Und wir haben nun einmal viel Eigentum, privates Eigentum im Bestandsgebäuden. Und da gilt es jetzt nicht, und Entschuldigung, dass ich das in einem BUWOG-Podcast sage, diese Eigentümer zu zwingen, an Großunternehmen zu verkaufen, weil sie es einfach nicht schaffen und wirtschaftlich durch nur ein, zwei, drei Projekte es einfach nicht verteilen können, gescheit, sondern denen die Möglichkeit zu geben, diese Sanierungsschritte mitzugehen und trotzdem das Eigentum zu behalten.
Also sagen Sie sehr klar, man wird es gar nicht herbeifördern können.
Nein.
Das habe ich verstanden, ja? Also wer sagt, naja, es müssen mehr Milliarden in die Sanierung rein, das wird nicht klappen, sagt Peter Engert von der ÖGNI.
Genau.
Der zweite Punkt ist diese Wesentlichkeit. Wo sind wirklich die Stellschrauben? Was saniere ich als erstes? Was saniere ich als zweites? Sind das eingetaktet in einen Sanierungsfahrplan vielleicht für das Gebäude? Ja?
Genau. Das begleiten wir. Ist so nirgendwo noch vorgesehen, aber so könnte man vorgehen, um die Verteilung wirtschaftlich sinnvoller zu gestalten. Aber ganz wichtig, wenn ich Sanierungsschritte aufeinander abstimme, weil ich sie über eine längere Periode ziehe, dann muss das ja wirklich aufeinander abgestimmt sein. Also die österreichische Initiative raus aus Öl und Gas, super, nur politisch nicht. Aber wirtschaftlich vollkommen unsinnig, weil ich brauche nicht über Energiequelle in einem Gebäude nachdenken, das thermisch nicht saniert ist. Ich komme aus ganz anderen Lastberechnungen, ich komme auf ganz andere Investitionsgrößen bei den erneuerbaren Quellen. Ich baue eine Luftwärmepumpe überdimensioniert, nur weil das Gebäude nicht saniert ist. Hätte man das anders umgesetzt und gesagt, zuerst fangst du bei den Fenstern bei der obersten Dachgeschossdecke an zu sanieren und dann berechnen wir die Last und dann geht's raus aus Öl und Gas, wäre viel, viel gescheiter gewesen und hätte nicht manche zu Investitionen verleitet, die es eigentlich gar nicht braucht hätte.
Und im Bereich von technologischen Lösungen bei den Sanierungen, was gibt's da für ein Potenzial? Wir sprechen ja viel über serielle Sanierung. Wie sähe das aus und was ist das Potenzial?
Also es gibt irrsinniges Potenzial. Denken Sie vor allem an das Thema der technischen Versorgung. Da ist wirklich viel passiert in den letzten Jahren. Also ich habe fast jeden Tag einen Termin mit irgendjemandem, der irgendwas erfunden hat in dieser Hinsicht. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In Österreich haben wir sehr, sehr viele Gasetagenheizungen in den Wohnungen. Keine zentrale Heizversorgung in den Gebäuden. Und da gibt es mittlerweile Lösungen mit einfachen Tricks, wenig invasiv in das Gebäude hinein. um diese Wohnungen zu versorgen mit erneuerbaren Energiequellen, zum Beispiel Luftwärmepumpen. Aber ich brauche nicht für jede Wohnung eine Luftwärmepumpe, ich schaffe es zentral. Ich brauche ein Haus nicht vollständig entkernen und wieder aufbauen, nur weil ich an die Fernwärme anschließe. Mittlerweile gibt es Lösungen über bestehende Steigschächte, Kamine, die Themen zu behandeln. Also es gibt ständig neue Entwicklungen dort, wo ich sage, da kommen wir wirklich weiter. Nämlich, wenn ich nicht alles anreißen muss und neu bauen muss oder überall Leitungen reinstemmen muss, dann erspare ich ja natürlich auch viel Geld. Und da habe ich wirklich Möglichkeiten zu vernünftigen Preisen. Zum Beispiel für ein Mehrfamilienhaus eine zentrale Heizform zu finden. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Also wir haben wirklich noch kreative Kräfte hier in Europa, die gemeinsam an solchen Themen arbeiten, gute Ideen haben. Und wenn sie geschickt sind, schließen sie sich mit Großkonzernen zusammen und dann kommt wirklich eine Welle in Bewegung, die da weiterhilft. Generell muss man aber eines sagen, die Ziele 2050 sind für mich nach wie vor kritisch. Also in Österreich wäre es ja 2040, das kann man, glaube ich, ja vergessen. Aber 2050 für Europa wird schwierig. Ich sehe nämlich das große Problem der Fachkräfte in den Gewerken, die diese Dinge umzusetzen haben. Und ich glaube nicht, dass wir einen Gebäudebestand, und wir haben ja das anlässlich der Taxonomie seinerzeit europaweit erhoben, so mit Stichproben von England bis Ungarn, da sind wir auf 97% sanierungsbedürftig gekommen, also 97% des europäischen Gebäudebestands bis 2050 zu sanieren, wird schwierig.
Damit wir dennoch optimistisch enden oder in die Finalkurve gehen, was würden Sie sich von der Immobilienwirtschaft wünschen, von den Marktteilnehmern in unterschiedlichen Bereichen, von Architekturbüro bis Bestandshalter? Was braucht es vielleicht an, wir haben über Technik gesprochen, wir haben über Förderung gesprochen, was braucht es auch an Mindset?
Also Mindset aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Gemeinschaftlich vorgehen, der Lonely Wolf, der durch den Wald streift, ja eh, aber diese Zeiten sind vorbei, im Kino vielleicht nicht, aber sonst. Das Zweite ist, nicht auf ein einzelnes Gebäude schauen, sondern immer die Umgebung im Blick haben. Hier in der Bubung, bei diesem herrlichen Panoramafenster, wir sehen, was sich da in dieser Gegend alles tut, mit dem U-Bahn-Kreuz, U5, U2, öffentliche Einbindung. Wir haben da so viele Möglichkeiten, Dinge gemeinschaftlich zu arbeiten. Ich sehe hier nichts grün. Das ist ein Hitzespot. Da wird es 2050 schwierig werden, auf die Straße zu gehen an manchen Sommertagen, weil du kriegst einen Hitzschlag mit 50, 60 Grad Erwärmung. Aber da eine Begrünung zu schaffen, allein als Bubok, wird zu wenig sein. Natürlich muss die Umgebung mit eingeplant werden. Jeder muss sein Schärfchen dazu beitragen. Da habe ich so viele Möglichkeiten, durch den gemeinschaftlichen Zugang nicht alles auch finanziell allein stemmen zu müssen, sondern gemeinschaftlich die Themen anzugehen. Also ich glaube, das wäre wichtig. Und der letzte Punkt ist ganz sicher das Thema, wie schaffen wir es, wirtschaftlich sinnvoll Sanierungen durchzuführen? Und da ist das Thema Widmung, da ist das Thema Genehmigungen. Und das ist sehr nett, wenn der Herr Engert bei jeder Kolumne und bei jedem Podcast sagt, und außerdem, wir müssen da Veränderungen schaffen. Aber es ist zu wenig. In Wirklichkeit müssen viele das gleiche Thema sagen. Und ich glaube, die Politik hört schon auf Stimmen, wo sie dann merken, das sind viele, die das fordern, weil es einfach sinnvoll ist, die Wege frei zu machen. Und wenn wir da gemeinschaftlich vorgehen, ist das sicher sehr sinnvoll.
Und viel Sinnvolles haben wir heute auch gelernt und angesprochen. Schlussfrage, Sie sind ja nicht nur in der ÖKNI unterwegs als Mensch, sondern ich habe gelesen, Sie engagieren sich im Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Oder was nehmen Sie aus Ihrem Ehrenamt mit in den Job? Und vielleicht umgekehrt?
Es ist eine spannende Sache. Nein, ich bin in meinem Leben sehr, sehr viel Glück gehabt. Und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, jetzt könnte man ein bisschen was von diesem Glück auch wieder zurückgeben. Und daher ein Kriseninterventionsteam. weil viele Sachen kann ich nicht, aber ich kann mit Menschen reden, auf sie zugehen und verstehen, was sie gerade bedrückt. Das war ein guter Ansatz. Ich komme zu Menschen, die in einer Sondersituation sind und fürchterlich betroffen sind und einen großen Schaden erlitten haben und die einmal keine Chance haben, jetzt aus diesem Trauma herauszukommen, sich wieder zu orientieren. Und ich helfe ihnen dabei, die Trauer aufzufangen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wieder Zukunftsaussichten zu bekommen, Pläne machen zu können für die Zukunft. Und ich glaube, das kann man miteinander vergleichen. Jetzt in einer Krise, nicht, dass unsere Immobilienwirtschaft ein Trauma hätte, ja. Aber manchmal fühle ich schon so ein bisschen eine Antriebslosigkeit und sage, ja, und das geht nicht, und das geht nicht, und das geht nicht. Und da zu sagen, schau, reden wir mal gemeinsam, trinken wir einen Kaffee gemeinsam, schauen wir mal, was die nächste Zukunft bringt, wie du diese Zukunft auch selbst gestalten kannst. Das ist ein guter Weg und das verbindet diese beiden Jobs. Also das Ögni soll ja nicht mit erhobenen Zeigefinger durch die Gegend laufen und sagen, du musst das so machen. Es gilt ja auch, Dinge anzutreiben, anzustoßen, gemeinsam etwas zu entwickeln und das ist ganz gut und das ist bei solchen Einsätzen im Roten Kreuz auch so.
Also verbindet die Dinge und erweitert irgendwo auch den Horizont, ne?
Genau so ist.
Vielen Dank für das Gespräch, Magister Peter Engert, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft. Dankeschön.
Es war mir eine Freude, vielen Dank.
Ja, das Thema energetische Sanierung von Wohnimmobilien wird immer wichtiger. Das ist eine Frage der Nachhaltigkeit, aber natürlich auch irgendwie des Geldes und der Wohnqualität in Bestandsimmobilien, die vielleicht ja schon ein paar Jahre älter sind. Neben den Herausforderungen für Bestandshalter gibt es auch viele Chancen, anstehende Sanierungen direkt nachhaltig zu machen. Nicht alles muss man alleine machen. Es gibt an vielen Orten und an vielen Stellen kompetente Unterstützung, um sowas zu planen und strukturiert durchzuführen. Mehr über unseren Gast und die Arbeit der Ökni gibt's bei uns in den Shownotes. Wir verlinken zu benannten Beispielen und Projekten hier aus dem Podcast. Wenn Sie unseren Podcast abonnieren möchten, das wäre auf jeden Fall toll, dann verpassen Sie nämlich keines unserer Themen mehr. Und wenn Sie direkt weiterhören möchten, darf ich zwei Themen empfehlen, die zu heute ganz gut passen. Das eine wäre Folge 46, Revitalisierung und Co. Bauen im Bestand. Dazu gibt es nämlich einen Bundesverband Bauen im Bestand in Deutschland. Und wir haben zu Gast Sarah Dungs, die dort die Vorsitzende ist. Und ich empfehle Folge 43, Hortitecture, Architektur und Pflanzen. Haben gerade schon über Fassadenbegrünung gesprochen. Hortitecture geht nochmal weiter. Interview mit Professorin Almut Grüntuch-Ernst. Also kann man auch wunderbar bei einer Bestandssanierung direkt mitdenken. Also reinhören, abonnieren. Ich sage danke fürs Zuhören und danke unserem Gast Peter Engert.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.